herzlich willkommen beim Demotive Podcast Special zur Fotoszene United. Ein Gespräch mit Wolfgang Vollmer über die Sammelleidenschaft von Bernd Dicke, die Amateurfotografie, Frauen und Autos sowie die Möglichkeit, anhand von 5 Amateurfotos die Fotografie beschreiben zu können. Das Gespräch fand in Zusammenarbeit mit Miriam Slobinski statt. Viel Spaß dabei! Einen schönen guten Tag zusammen. Heute eine neue Folge für die Fotoszene und zwar aus dem Auktionshaus von Jens Scholz. Der heutige Gast ist jedoch Wolfgang Vollmer und ich sitze zusammen hier noch mit Miriam Slobinski, die mich heute unterstützen wird. Warum sie das tut, da werden wir später drauf zu sprechen kommen. Sag mal kurz Hallo.
Hallo.
Guten Tag, ja, hallo.
Hallo Herr Vollmer. Hallo Wolfgang. Möchtest du dich einmal kurz selber vorstellen, wer du bist, was du getan hast und was du tust?
Ja, ich heiße Wolfgang Vollmer, ich bin Fotograf, ich bin aber auch Sammler, ich habe aber auch Unterricht gegeben in Fotografie, habe auch Ausstellungen begleitet, kuratiert, also alles, was mit Fotografie zu tun hat, interessiert mich, mit, sagen wir mal, künstlerischer Fotografie zu tun hat, interessiert mich. Die Ausstellung, in der wir jetzt hier sitzen, hat auch ein wenig mit mir zu tun. Der Sammler Bernd Dicke hat mit mir zusammen die Sammlung, die Automobile Frauen heißt, nicht zusammengestellt. Er hat gesammelt, aber er hat mir das präsentiert und wir haben zusammen überlegt, wie wir das gestalterisch in Bücher bringen können. Deswegen gibt es 2 Bücher. Das eine Buch ist quasi eine Dokumentation. Da sind die Aufnahmen in Originalgröße drin. Wir haben einen Wissenschaftler der Automobilbranche gefragt und der hat uns alle Autotypen genannt. Also das taucht auch auf, sodass man grob annehmen kann, aus welcher Zeit die Motive sind, wenn nicht hinten irgendwie eine Jahreszahl draufsteht. Und dann haben wir noch ein anderes Heftchen gemacht, das heißt Blow Up. Dort sind Details aus diesen Aufnahmen vergrößert und zu einem großen Bilderbuch zusammengebracht.
Jetzt muss ich mal fragen, was genau sehen wir denn auf diesen Bildern? Weil das heißt Automobile Frauen, aber was genau ist da zu sehen?
Also die Bilder, die der Bernd Dicke gesammelt hat, sind Amateuraufnahmen. Das heißt, die gibt es auch wirklich nur einmal. Sehr selten also. Auf diesen Fotos sind Autos zu sehen. Und daneben, darin, dahinter, davor, wie auch immer im Bild platziert, sind Damen, Frauen, jüngere Mädchen, ältere Damen. Also es ist nie eindeutig, welche Position diese weibliche Person zu diesem Auto hat. Manchmal sieht man sie hinterm Steuer sitzen, dann ist es klar, dann ist es die Fahrerin, aber es ist nicht ganz eindeutig. Es ist aber eben die Besonderheit, dass quasi ein Porträt einer Person gemacht worden ist oder das Porträt eines Autos, das wissen wir nicht so genau. Es ist aber vielleicht auch gerade die wunderbare Kombination von beidem, so wie es aussieht, hat jeder Spaß an der Situation. Also die Frauen haben Spaß, sich vor das Auto zu stellen, der Fotograf hat Spaß, die Frau zu fotografieren und das Auto ist vielleicht Anlass, ist vielleicht Dekorationshintergrund, ist vielleicht, ich weiß es nicht.
Okay, wie ist denn überhaupt diese Sammlung hier gelandet, beziehungsweise wie bist du überhaupt zu Bernd Dicke und zu dieser Sammlung gekommen?
Bernd Dicke und ich haben an der Fachhochschule Dortmund zusammen ein Seminar mit Jörg Winde geleitet oder ich habe begleitet, darüber habe ich Bernd Dicke näher kennengelernt und wir haben beide an der Skurrilität von Fotografie Gefallen gefunden. Er hat's gesammelt, ich hab's gut gefunden oder ich hab's unterstützt und daraus hat sich dann eben diese kleine Kooperation gebildet, die, ja, wie soll ich sagen, das war ein Höhepunkt, möchte ich nennen, weil mit sehr viel Spaß sind wir an die Bilder herangegangen und haben gesagt, jetzt noch einen engeren Ausschnitt und jetzt noch mehr näher ran und so weiter. Also es war schon auch eine sehr kreative, gelungene, glückliche, freundliche, positive Zusammenarbeit und das ist, also wie soll ich es nennen, es ist ein das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist dann eben, diese beiden Bücher. Dazu kommt, dass wir nicht alle Bilder, die der Bernd Dicke gesammelt hat, ausgestellt, also nicht in dem Buch haben, sondern nur eine bestimmte Auswahl, die auch, sagen wir mal, so ein bisschen so skurrilere Ecken bedient. Also es ist jetzt nicht alles, was er hatte in dem Buch, sondern eher, es gibt doppelt so viele Bilder, also vielleicht irgendwas zwischen 100 und 200 und irgendwie 50, 60 oder sowas haben wir in dem Buch veröffentlicht.
Okay, aber Bernd Dicke, die Sammlung selber ist von Bernd Dicke. Ja. Das heißt, er hat es selber gesammelt.
Ja.
Weißt du, wann er damit angefangen hat?
Nee, nicht wirklich. Also ich denke mal, das ist, also er hat sich nicht hingesetzt und ist und hat dann wie wild gesammelt, sondern ich glaube, da er auch jemand ist, der über Flohmärkte geht, der auch im Internet mal ein bisschen herumsurft, ist ihm ab und zu mal was aufgefallen. Und es ist ja auch so, dass diese Motive einem auffallen. Also es ist ja jetzt nicht, sagen wir mal, es gibt natürlich auch ganz klassische Amateurfotografie-Motive, die immer wieder auftauchen. Die Familie vorm Weihnachtsbaum oder, wie soll ich sagen, ein Urlaubsbild auf einem Schiff. Und das ist so eine ähnliche Situation eigentlich. Es handelt sich um eine Szene, die irgendetwas Besonderes ist. Warum hätte man sonst zum Fotoapparat gegriffen? Warum hätte man das sonst fotografiert? Also hat sich da die Oma verabschiedet und fährt mit ihrem Auto jetzt wieder zurück in den Harz? Oder hat man dort das Enkelchen dazugesetzt und gesagt, Oma, jetzt noch schnell ein letztes Foto gemacht? So, also ich weiß es nicht, aber sie sind auf jeden Fall auffällig im Reigen der eher personenlosen oder nicht gut zu identifizierenden Motive, ist es trotzdem immer so ein kleiner Höhepunkt gewesen. Und ich glaube, das hat ihn angesprochen. Da hat er angefangen zu sammeln und hat dann einfach festgestellt, also man kennt das, wenn man einmal den Fokus auf irgendetwas legt, findet man es überall. Ja, wenn ich ein gelbes T-Shirt mir kaufe, dann stelle ich fest, ach so, das haben andere auch schon gemacht. Ja, vorher habe ich nie ein gelbes T-Shirt gesehen, plötzlich sehe ich aber nur noch gelbe T-Shirts. Ja, so. Und so ist das vielleicht da auch gewesen. Dann hat es diese Sammlung gegeben, die ist dann, und das ist ja auch schnell, also das sind ja Artikel von, sagen wir mal, 50 Cent bis 3,50 Euro. Also er hat nie mehr Geld ausgegeben dafür als, was weiß ich, für eine Postkarte oder für eine Packung Zigaretten wäre deutlich teurer gewesen. Ja, also ich glaube, darum ging es einfach. Das ist so en passant, hat sich das ergeben, aber er hatte Spaß dran. Er hat gesucht, gefunden und es ist ja auch so, alle Formen der, wie soll ich es nennen, der fotografischen Darstellung, die man so drauf hat, also die auch heute noch mit Smartphones und mit Selfie-Programm gemacht wird, die sind alle schon da. Ja, die nur mit dem Auto halt. Ja, aber im Grunde genommen ist das Gleiche. Und ich glaube, auch heute werden mit Smartphones Autos und Selbstporträts gemacht oder andere Porträts gemacht. Nur vielleicht ein bisschen, nur immer quadratisch und nur immer mit schrägem Handy. Aber im Grunde genommen ist es das Gleiche. Es ist das Bedürfnis danach, sich in irgendeine Form zu platzieren. Vielleicht ist es eine Ebene der Selbstvergewisserung, die man dort hat. Das Auto ist immer noch da und ich habe mich dann vor diesem Auto halt fotografieren lassen.
Mhm. Nun muss man dazu jetzt sagen, das hätten wir vielleicht auch am Anfang sagen können, dass der Eigentümer der Sammlung, Bernd Dicke,
ja,
im letzten Jahr verstorben ist.
Ja.
Und deshalb sprechen wir auch nur mit dir hier, weil du das quasi für ihn jetzt weitergemacht hast. Ihr habt die beiden Bücher, es sind zwei Bücher, die ihr daraus gemacht habt. Einmal dieses Blow-Up-Buch und einmal die rein dokumentarische Abfolge. Da steht auch, glaube ich, immer nur drunter, welches Auto man gerade sieht,
weil
viel mehr Infos gibt's ja auch zu dem Bild nicht.
Ja.
Da schließt sich dann für mich die Frage an dich, ob du weißt, ob es außer diesem Momentum, den du gerade eben eingebracht hast, dass es auffällig war, diese Bilder, dass es noch eine andere Motivation für ihn gab, diese Bilder zu sammeln, weil die stehen ja auch gesellschaftlich, geht da ja ein großer Kontext auf.
Ja, ich glaube, es hat vielleicht, also wir haben natürlich auch in uns überlegt, wie können wir das mit einem Text verbinden. Und ich habe in dem dokumentarischen Buch Automobile Frauen gibt es einen kleinen Text von mir und aber auch einen Text von Bernd Dicke und da wird vielleicht nochmal so ein bisschen deutlich, was ihn getrieben hat. Also zum einen hat er eben die Geschichte erzählt, wie seine Mutter den Führerschein hatte und mit dem Auto losgefahren ist und durfte das erste Mal alleine fahren und hat dabei aber einen Unfall verursacht, also einen riesen Blechschaden, also nichts Besonderes halt, ja. Was ganz normal ist, es hat aber die arme Mutter Dicke so verunsichert, dass sie nie wieder Auto gefahren ist. Und Bernd hat einen Bruder, aber keine Schwester. Und seine Kinder, das sind zwei junge Damen, haben beide keinen Führerschein. Also da ist auch so eine Autoposition spielt da eine Rolle. Ja? Mhm. Also er wohnt nicht mitten in der Großstadt, sondern eher auf einem kleinen kleineres Städtchen im Sauerland. Da ist dann so eine ganz große Flexibilität in der Bewegung nicht drin. Aber das hat dann die Kinder nicht so sehr interessiert. Die Mutter wollte nicht fahren, die Kinder wollten auch nicht fahren. Also vielleicht ist das auch mit so einem Punkt gewesen, der die Sache so ein bisschen begleitet hat.
Mhm, okay. Wie umfangreich ist denn die Sammlung wirklich? Also wie viele Einzelne, das ist ja Material, wie viele Einzelne, und es sind Einzelbilder natürlich, ja. Wie viele Einzelbilder sind in dieser Sammlung?
Ja, ich kann das nicht genau sagen, es ist ein Teil davon ist hier in Köln, den haben wir jetzt hier ausgestellt, ein Teil davon haben wir in eine Edition gepackt, das in der Edition sind alles Motive, die auch im Buch gedruckt worden sind, und ein Teil befindet sich noch bei Bernd Dicke zu Hause oder eben bei seiner Familie zu Hause. Ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 100 und 200 insgesamt.
Okay.
Also schon auch etwas, wie ich sagen soll, also auch nicht zusammengetragen nach mühseliger Suche über 20 Jahre, sondern schnell gefunden. Ja, also wenn man weitersucht, wird man auch noch mehr Bilder finden.
Ich finde ja diesen biografischen Aspekt, den du genannt hast, schön, weil ja auch die Fotos aus dem privaten Kontext kommen. Also man bleibt im Privaten und doch wird's ja dann öffentlich, und ihr habt die Form zweimal im Buch und jetzt in dieser Ausstellung gefunden. Wie seid ihr denn vorgegangen bei der Auswahl dann? Also du hattest schon davon gesprochen, dass es Motive gibt, die auffallen, wo er generell nachgegangen ist. Aber würdest du sagen, da gibt's Highlights auch für dich persönlich in dem Konvolut?
Ja, also es gibt ein Motiv, das fand ich, sagen wir mal, ein wenig erklärend für die anderen Motive. Es gibt ein Bild dort, da befindet sich eine junge Dame vor einem gemalten Auto in, ich würde mal sagen, 1915, 1920, irgendwie sowas in dieser Ecke. Und sie befindet sich in einem Fotostudio und stellt sich aber vor dieses gemalte, lebensgroße Auto, so als ob sie vor einem echten Auto stehen würde. Und das ist genau irgendwie der Punkt. Das heißt, in uns Menschen gibt es irgendeine Schublade, in der diese Position drin liegt, ja, und dann holt man die halt raus. Ja, vielleicht holen Männer andere Positionen raus, Frauen holen eher zurückhaltende Positionen raus, aber es gibt wohl diese sich darstellende Position. Ob das vielleicht durch die Fotografie unterstützt ist, ob es das vor 250 Jahren vielleicht so noch nicht gegeben hat, aber dann hat man beim Porträtmaler vielleicht sich so aufgestellt oder so. Aber das war eben so ein Highlight eigentlich, was da drin steht, dass man quasi aus einer sehr, sehr frühen Phase schon die gleiche Haltung vor dem Auto hat, wie eben später. Natürlich hat uns auch interessiert, also es ist natürlich sehr witzig, es gibt Motive da drin, da hat man das Gefühl, wie hat diese sehr große Frau in diesem kleinen Goggomobil sitzen können, und genau umgekehrt, wie hat diese sehr kleine Frau in diesem riesen amerikanischen Straßenkreuzer sitzen können. So, das sind auch so Momente, wo man das auch als lustig oder witzig dann eben empfindet. Und was natürlich auch eine gute Sache ist, dass das eben, also wenn man sich eben anschaut, was für Physiognomien dort zu sehen sind, also wie, sagen wir mal, die Nachkriegszeit ganz andere Gesichter, also nicht die Nachkriegszeit hat die Gesichter erzeugt, sondern die Kriegszeit hat die Gesichter erzeugt oder gegeben, und die sind aber in der Nachkriegszeit noch zu sehen, welche Härte und welche wenig weibliche Position manche Frauen dort zeigen, was sich da irgendwie darstellt. Und das haben wir ja eben in diesem Blow-up so ein bisschen versucht herauszukitzeln, dass man da nochmal genauer hinschaut. Also der dokumentarische Teil hat viel Autofans interessiert, die gesagt haben, oh geil, da ist der Ascona sowieso. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Ascona dabei ist, mich interessieren Autos nicht, aber mich interessiert Fotografie, ja, so. Und bei dem anderen hat uns aber eben, wollten wir eben den Fokus genau auf ein ganz kleines Detail lenken, weil wir eben gesagt haben, ja, das ist da drin, ja, und das finde ich eben eigentlich auch das Faszinierende. In jeder Amateuraufnahme ist die ganze Fotografie drin. Ja, also man kann quasi mit 5 Amateuraufnahmen eigentlich die Fotografie erklären. Ja, und das zeigt sich letztendlich auch in dieser kleinen Serie.
Das wäre noch ein Gespräch. In 5 Aufnahmen die Fotografie erklären, also in Amateuraufnahmen. Ich finde es wunderbar tatsächlich, dass das ein Konvolut ist, was ausschließlich aus Privatfotografien besteht, weil es auch, wenn man sich mit dem Thema Frauen und Automobile beschäftigt, ja meistens auf die gängigen Genres kommt wie Werbefotografie, Modefotografie. Und eben dann auch die Beziehungen, die auf diesen Bildern entstehen, auch davon so geprägt sind, von Konsum, eben von Darstellung, von Elite und Luxus. Und ich finde die Ausstellung oder das Konvolut, was ihr da jetzt auch das erst oder mit den Büchern ja dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich macht, so schön, weil, wie du schon sagst, einfach der andere Blick da ist, das Private. Man sieht bei manchen, da sind sie oder sie wirken wie hingestellt bei manchen Frauen. Andere Situationen sind eher en passant, hat man das Gefühl. Man merkt, dass die Technik aber wiederum von Fotograf, Fotografin, wer auch immer der hier die Autorenschaft hat, aber beherrscht wird. Also es spricht ja auch eine wahnsinnige Affinität dann für zweierlei Technik, für Fotografie und für Auto in dem Fall. War das für dich auch ein Einfallstor dann, wenn du schon sagst, mit Automobilen hast du normalerweise nichts am Hut? Wie ist deine Liebe dann quasi zu dem Konvolut entstanden?
Ja, im Grunde genommen eben diese Position, dass wir eben nicht Werbefotografie haben, dass wir nicht Auftragsfotografie haben, dass wir nicht, sagen wir mal, ganz bewusst Frauen als Dekomaterial für ein schnittiges Cabrio haben, sondern die Damen tun vielleicht manchmal so ein bisschen oder versuchen's, ja. Das ist natürlich auch charmant und lustig, ja. Und also ich finde, sie sind eben, die Motive sind nicht schlecht für die Damen, sondern eher positiv, ja. Sie sind nicht, also man wird nicht bloßgestellt, man wird nicht als Dovi dargestellt oder als Dekorationsartikel in dem Foto, sondern sie sind Teil des Fotos, sie sind, und das hat eigentlich uns interessiert, dass das quasi fotografisch ein bestimmtes Genre ist, was hier mit dieser sehr locker zusammengetragenen Sammlung einfach deutlich wird.
Man muss jetzt einmal dazu sagen, es gibt natürlich einen Grund, dass Miriam hier sitzt, weil der geneigte Lauscher dieses Podcasts wird natürlich die Folge mit Miriam gehört haben, worin sie erzählt hat, dass sie in ihrer Gruppe Fotodiskurs das zum Thema hatte, Autos und Frauen. Und als ich davon las, dass diese Ausstellung hier und diese Sammlung gezeigt wird, da habe ich gedacht, ich leite das mal vorsichtig weiter. Ich glaube, ich kenne da jemanden, den das interessieren dürfte. Das heißt, wir haben hier eine absolute Fachfrau sitzen. Das nur dazu, da, falls sich jemand fragte, hä, was macht denn Miriam Slobinski da? Ja, jetzt wisst ihr es. Was mich interessieren würde, ist, hast du selber schon mal drüber nachgedacht, diese Sammlung selber weiterzuführen?
Ja und nein. Also ich bin ja selber Sammler. Und gut, kleine Amateurfotos sammeln nimmt nicht viel Platz weg, kostet nicht viel, ist aber trotzdem sehr ergiebig. Ja. Es gibt auch ein also ich will es mal so rum nennen, der oder andersrum erzählen, dieser Einstieg mit Bernd Dicke zum Thema automobile Frauen hat mich dazu gebracht, das, was ich schon immer im Hinterkopf hatte, was ist mit der Amateurfotografie eigentlich los, das zu intensivieren, und habe daraus auch eine sehr große eigene Sammlung gebaut, die aber nicht mit automobilen Frauen oder mit Personen vor Autos arbeitet, aber mit vielen anderen Motiven, die im Bereich Amateurfotografie wichtig sind. Deswegen komme ich darauf zu sagen, man kann mit 5 Amateuraufnahmen die Fotografie erklären. Und ich würde jetzt sagen, natürlich könnte man diese Sammlung weiter fortsetzen. Ich könnte immer noch weitersuchen, aber sagen wir mal, es muss auch mal abgeschlossen sein. Es ist hier also das Thema ist angestoßen, das Thema ist bewiesen, das Thema ist erklärt, das Thema ist dargestellt, und jetzt kann man sich anderen Aufgaben widmen.
Okay, was wurde erwiesen? Gab es eine These?
Nein, so würde ich das nicht nennen. Aber oder doch, die These war eigentlich die, dass es neben der reinen Werbefotografie mit Frauen und Automobilen oder sagen wir mal, es gibt natürlich auch, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Friedrich Seidenstücker in Berlin so etwas fotografiert hat oder Robert Dornau in Paris oder so, ja, das gibt es sicher, aber das hat dann ganz andere Qualitäten oder andere Positionen. Nein, aber was mich interessiert hat, ist, die Werbefotografie ist das eine, aber es gibt auch noch eine andere. Und wir beweisen ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber wir zeigen, dass das eine eigene Position ist. Wir zeigen, dass das ein Genre ist, was nicht, also jetzt auch gerade in dieser aktuellen Position, dass man eben guckt, wie geht man mit weiblichen Personen auf Fotografien um. Ich finde, das ist hier eine ganz offene und eigentlich auch gleichberechtigte Position. Und und das ist, sagen wir mal, also wenn was das bewiesen werden sollte, dann ist das jetzt meiner Meinung nach hiermit bewiesen.
Okay. Ich finde das ganz schön, weil ich musste sofort bei Robert Dornau dann denken, der hat tatsächlich für Renault einen großen Auftrag gehabt oder Peter Kebmann für VW, wo man aber ja immer das Auto ganz klar als Konsumprodukt oder als ästhetisches Objekt im Mittelpunkt hatte. Ja. Und dann musste ich aber auch an Annemarie Schwarzenbach zum Beispiel denken, die sich als Autofahrerin selber auch inszeniert hat, also auch die Eigeninszenierung. Und hier haben wir ja, wenn ich das richtig gesehen habe, meistens Situationen, wo wir wissen, es ist kein Selbstporträt, es gibt einen Autor oder eine Autorin hinter der Kamera und es gibt eine soziale Beziehung. Also ich finde, man spürt die in den Bildern, dass es tatsächlich nicht darauf ankommt, die optimalen Lichtverhältnisse oder den
überhaupt nicht. Da ist der Schatten des Fotografen im Bild oder sonst irgendwie etwas Falsches. Nein, es ist der Moment. Ja, kommt, also bitte, da soll ja keine Kunst gemacht werden, sondern es geht ja darum, Bilder zu schaffen, die, sagen wir mal, eine Selbstvergewisserung, einen Beweis des eigenen Lebens darstellt, die man in ein Album klebt. Das ist ja nun alles noch passiert. Die sind ja zum Teil auch aus, wahrscheinlich auf dem Flohmarkt aus den Alben herausgeschüttelt worden und dann so weiterverkauft worden. Also insofern, sie sind ja auch Teil einer Familiengeschichte gewesen. So,
Es gibt aber, oder mir ist aufgefallen, dass es einen Zeitrahmen gibt. Du hast den ja schon angesprochen. Also einmal 20er, 30er Jahre, sagen wir Weimarer Republik minus plus. Und dann einmal, finde ich stark, noch Wirtschaftswunderjahre und 60er. Und dann hört es aber auch irgendwann auf vom Zeitrahmen, oder? Also da gibt es so eine imaginäre Grenze oder eine ganz faktische auch.
Ja, das wird wahrscheinlich so sein, dass dann, das ist jetzt nicht, weil dann nicht mehr gesammelt wurde, sondern es ist, oder weil das speziell nicht mehr gesammelt wurde, sondern ich glaube einfach, das Auto war dann so selbstverständlich, dass man es nicht mehr fotografieren wollte. Also da war dann, sagen wir mal, wichtiger, dass man irgendeinen bestimmten Felsen auf Teneriffa fotografiert hat und nicht mehr das Auto, weil eben dann, sagen wir mal, der Wohlstand oder das Besondere des persönlichen Alltags, des persönlichen Lebens, dann, sagen wir mal, eine Fernreise war oder so etwas oder eine, aber eben nicht mehr ein Auto, ja, sondern ein Auto war dann eben das Gut, was jeder hatte in den Familien. Gab es, was weiß ich, sogar zwei oder drei Autos, das hat man dann nicht mehr fotografiert. Ich glaube, das ist hier der Punkt, dass es eben noch so eine aus der Zeit ist, wo eben das Auto etwas Besonderes war. Weiß ich nicht, wenn ich überlege, wie ich Autos gekauft habe, ja, da habe ich für 500 Mark dem Nachbarn seinen schrottigen Golf abgekauft und mein Vater ist noch in ein echtes Autohaus gegangen und hat sich dort 5 Automodelle angeguckt und hat dann, was weiß ich, in irgendeiner Form was ausgesucht, ja, so. Also deswegen, ich glaube, dass, da war einfach der Schwung für ein Auto raus.
Aber es mir kam gerade der Gedanke, dass man dann an dieser Sammlung ja sehr wundervoll ablesen kann, wie stark auch, also besonders im Privaten, die Fotografie mit so Sehnsuchtsobjekten zu tun hat, dass immer das fotografiert wird, was gerade so das Sehnsuchtsobjekt ist, ne? Da sind jetzt die Autos und eben der zeitliche Rahmen und so wie du das gerade erklärt hast, bedingt dann irgendwann war es die Fernreise und wenn man das weitertreibt, war es vielleicht irgendwann so, ist das Sehnsuchtsobjekt nur noch man selbst. Das heißt, heute macht jeder ein Selfie. Das hat sich dann umgedreht und jetzt gucken sich alle nur noch selber anständig. Das ist keine bewiesene These. Ich sehe schon, Miriam, ich möchte dazu was sagen. Bitte sagen Sie es jetzt. Mir ist das gerade eingefallen.
Ich glaube, das kann man vielleicht sogar hinterfragen oder man darf es verwerfen. Also es gibt immer noch die Darstellung mit Auto, aber man müsste gucken, wie sich das eigentlich verändert hat, weil genau mit dem Selfie oder mit der Chance, sich selbst auch mehr zu inszenieren, fällt eigentlich das Dreieck weg von Betrachter, betrachtet werden und eben dann der Beziehung zum Auto. Und das ist natürlich dann was das nochmal ändert, was eben in dem Zeitraum, den wir hier haben, noch nicht ist. Also, und ich würde auch sagen, dass sich das verbindet. Also Sehnsucht von Reisen. Wir haben ja auch Roadtrip-Fotografie auch stark so in den amerikanischen Fotografiekultur oder den Blick aus dem Autofenster als Rahmen. Ich glaube, da gibt's auch ein Bild im Buch zumindest, das mir gleich aufgefallen ist, was ja sonst weniger in der Sammlung vorkommt, aber ja auch ein starkes Fotomotiv ist, diese Sehnsucht, Freiheit, Bewegung, Mobilität, Reise.
Ja, aber das ist natürlich dann wieder eine andere Position. Also hier ging es ja darum, quasi das stehende Auto zu fotografieren und die Fahrerin oder die begleitende Person zu fotografieren. Also ich denke schon, dass es was mit, sagen wir mal, erfüllter Sehnsucht zu tun hat. Ja, also man hat den Lust auf einen nagelneuen Käfer und dann oder auf einen Käfer.
Und der Käfer ist übrigens auch häufig zu sehen.
Ja, das ist, man könnte glatt die ganze Sammlung nur auf Käfer reduzieren. Das würde immer noch genug Bilder haben. Nein, es ist ja sogar, das fand ich wirklich das Verblüffendste. Das ist jetzt hier per Wort etwas schwierig zu erklären. Wir haben zwei Motive gefunden, die einen Käfer von hinten zeigen. Und wir haben am Computer beide Motive übereinander gelegt und festgestellt, dass sie identisch fotografiert worden sind. Das heißt also, dass das hinterste Heck von diesem Käfer passt an die vorderen zwei Drittel des anderen Käfers. Es sind zwei unterschiedliche Orte, unterschiedliche Herkünfte. Also die können nicht zusammen fotografiert sein, aber sie passen perfekt zueinander. Also das ist so, und das ist so ein, also das finde ich dann eben, wie soll ich es mal sagen, das ist vielleicht auch die Dämlichkeit der Fotografie, jeder macht das gleiche Bild, ja, also da, ne, jeder macht ein eigenes, aber irgendwie ist es dann doch, bemüht man sich an einen bestimmten Status wieder heranzukommen, auch wenn das es gibt viele Themen, die da angesprochen werden, viele Fragen, die man dann nochmal im Einzelnen, ich sag ja, fünf Bilder erklären die Fotografie, und also insofern ist das schon alles ein Fundus an Möglichkeiten zu diskutieren. Natürlich wirkt es erstmal, ich denke mal, ja, Frauen, Autos, so. Aber es ist ganz was anderes, es ist viel, viel mehr. Und es ist natürlich auch ein Zeitbild, ja, weil es eben auch, wie schon gesagt, irgendwann endet. Man sieht nicht mehr so viel. Ich kann mich noch erinnern, dass man, sagen wir mal, auf Urlaubsreisen in Spanien sich vor einem riesen Rolls-Royce hat fotografieren lassen und so getan hat, als wäre man der Besitzer in der Badehose, ja. Aber
das hat sich bis heute auch nicht geändert.
Das hat sich nicht geändert bis heute, ja. So, das gibt es natürlich immer noch. Aber sagen wir mal, dieser Besitzerstolz oder Besitzerin, Innenstolz, möchte ich wirklich auch sagen, das ist jetzt so ein bisschen verschwunden.
Okay.
Stimmt, also ich kann mich auch dran erinnern, sonst gibt es ja noch, also wenn wir auf dem stehenden Auto quasi dabei bleiben, dann gibt es eigentlich noch die Raststättenfotos der Pause auf der Reise dann wieder verbunden oder eben auch gerne genommen, das hat mich verwundert, da war ich eigentlich darauf vorbereitet, dass das kommt, ein Foto vor der Garage mit Auto.
Ja, das habe ich nicht gefunden. Aber also nicht in seiner Sammlung, und Bernd hat es auch nicht gefunden oder nicht gekauft. Ich weiß es nicht.
Liegt das vielleicht an der Zeit auch? Wenn wir jetzt um die Weimarer Republik, mit Garage war da glaube ich noch nicht viel, oder? Da müsste man jetzt mal rausfinden, die Entwicklung der Garage.
Nein, ich glaube, es ist vielleicht eher, ja, das wäre noch ein eigenes Thema. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass, sagen wir mal, man das Auto aus der Garage geholt hat, hat sich hineingesetzt, ist nach ist auf den kahlen Asten gefahren und hat dort die Pause gemacht und dann war die Entspannung so groß, dass man sagen konnte, so, jetzt sind wir hier, wir sind schön mit dem Auto hier hingejückelt, jetzt sind wir, vielleicht ist im Hintergrund noch irgendetwas mit Natur und Berge oder irgend sowas zu sehen und jetzt machen wir mal ein schönes Foto von uns beiden, ja, oder du mit dem Hund oder so, wir haben ja ganz viele Bilder mit Hund und ganz viele Bilder mit Handtasche. Also insofern, das wäre schon der Punkt. Und ich glaube einfach, der Anfangspunkt und der Endpunkt, nämlich die Garage, ist nicht fotowürdig oder ist nicht als Foto Entscheidungsmoment gefunden.
Aber dann ist es ja schon wieder der Moment, über den wir gerade eben gesprochen haben, dass auch so ein bisschen dieses Thema Reise und Ferne trotzdem mit drin ist, auch wenn es nicht direkt mit abgebildet ist. Ja. Also wenn es nicht das Foto von der Frau vorm kahlen Asten ist oder am kahlen Asten, sondern sie ist mit dem Auto dorthin gefahren und wurde dann dort vor dem Auto fotografiert von ihrem Ehemann oder wem auch immer.
Ja, ja. Also ich glaube schon, es ist schon auch eine Mischung aus beidem. Ja, also es geht ums Auto, es geht um die Tatsache, dass man wo gewesen ist und wie fotografiert man das jetzt. Ich würde jetzt sagen, natürlich spielt auch ein Aspekt eine Rolle, aber der ist nicht bewiesen und der ist auch gar nicht sagen, dass vielleicht der Mann gesagt hat, der Fotoapparat ist ein kompliziertes Gerät, ich mach mal ein Foto. Das könnte sein, wobei das Quatsch ist, bei meinen Eltern hat meine Mutter fotografiert und nicht mein Vater. Also insofern, daher habe ich es. Das würde ich so nicht sagen, aber das könnte eventuell noch ein Aspekt dabei gewesen sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Aber im Grunde genommen bin ich mir da nicht so sicher. Es gibt, der Autor oder die Autorin ist nie erkannt.
Ich pick mir gleich noch ein Beispiel raus, was ich bei euch jetzt in der Ausstellung gesehen habe, was mir auch gefallen hat, was gar nicht zu dem Aspekt Reisen vielleicht so stark dazugehört. Und zwar die Dame an der offenen Motorhaube, die offensichtlich da ja gerade zwar lächelt, aber in die Kamera lächelt, aber sonst wohl damit beschäftigt war, sich mit dem Motorraum zu befassen oder zu reparieren. Das ist ja auch etwas, was man sonst sehr, sehr wenig sieht. Also wir haben uns nämlich, Alex hatte ja schon eingeleitet, dass wir uns damit befassen hatten, und zwar mit einer Lücke der weiblichen Fahrerin und dem männlichen Beifahrer. Und da würde für mich auch die Frau an der Motorhaube reinfallen, die da wirklich tätig ist.
Das ist schon auch selten, ja. Das ist auch ich würde glatt behaupten, auch Männer mit Männer an der geöffneten Motorhaube ist selten, ja. Also das wird nicht fotografiert, das ist ja eigentlich eher so ein Moment der Verunsicherung, ja, und nicht der Sicherheit, was ja eigentlich sonst Fotografie sein will, ja, aber in dem Fall, nein, aber das ist eben dann, das ist eben auch so ein Punkt, Bernd hat's gefunden und hat gewusst, das muss jetzt in die Sammlung rein, ja.
Ja, als ich das Bild eben gesehen habe, da war mein erster Gedanke, das soll ja erst etwas erzählen und, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das halt nicht sofort geglaubt, ich habe halt gedacht, okay, die haben halt die Motorhaube aufgemacht und es war dann noch mehr, als es vielleicht heute der Fall wäre, lustig, dass ja die Frau an der Motorhaube steht. Ich glaube, das war, also für mich wirkte es eher wie ein Gag. Und so wie du das gerade gesagt hast, dieses, man macht die Motorhaube auf, auch beim Mann, ich meine, wie viele Leute kennt man, die, wenn das Auto kaputt ist, die machen die Motorhaube auf? Das ist ja bei mir das Gleiche. Ich mache die Motorhaube auf und dann gucke ich da vorne rein und dann ist die Motorhaube auf und dann stehe ich und gucke rein und gucke rein und gucke rein und denke, ja, der ADAC wird schon kommen. So, das ist bei so einem Bild, da war ich mir unsicher, ob das vielleicht nur ein Gag war.
Ich komme aus einer Schrauber, also mein Vater hat viel mit Oldtimern zu tun. Ich gehe mal davon aus, dass man gleich repariert. Vielleicht sind wir da alle sozial konnotiert.
Na, ich glaube, also ich sag mal so, es gibt Aufnahmen darin in dieser Sammlung, die mögen etwas inszeniert sein. Da würde ich aber diese Aufnahme nicht dazu zählen.
Warum?
Das ist so, das ist fotografisch so komisch, also so um die Ecke. Und ja, aber das ist nicht inszeniert. Wenn man es inszenieren würde, würde der Fotograf noch einen Viertelmeter nach links gehen und hätte irgendwie noch mehr Profil oder mehr Auto oder mehr Motorraum oder sowas drin. Also ich glaube das nicht. Ich glaube, es gibt andere Motive. Also wir vermuten, dass ein oder zwei Bilder bei einem Autohändler entstanden sind, wo sich die Person dann auf dem Hof des Autohändlers da draufgesetzt hat oder da dran gestanden. dargestellt hat. Also das, was wir eben ja schon besprochen haben, dass man seine Sehnsucht nach einem großen Mobil, Automobil, und in dem Fall sind es sehr riesige Kisten, vor denen die junge Dame steht. Und so, also ich glaube, dass diese Motorhaubennummer da nicht inszeniert ist. Also ich glaube sowieso, dass sehr wenige Aufnahmen inszeniert sind. Man muss sich das natürlich auch unter folgendem Aspekt vorstellen. Früher hatte ein Film 12 Aufnahmen, ja, ein 6x6 Film. Da hat man nicht herum experimentiert und gesagt, jetzt mach mal links, mach mal rechts. Es sei denn, man wäre ein Profi gewesen, dann hat man 3 Filme dafür verbraucht. Aber wenn man Amateur war oder nur ein engagierter Amateur war, dann war jede Aufnahme teuer. Und deswegen kann ich eigentlich nicht glauben, dass das ist ein Schnappschuss, ja, aber keine Inszenierung im Sinne von, jetzt stell dich mal dahin und tu so, als würde dich das interessieren.
Also ich probiere jetzt mal ganz kurz zu beschreiben, wie dieses Bild, über das wir hier die ganze Zeit reden, mit der Motorhaube aussieht. Man schaut frontal, das ist ein schwarz-weißes kleines Foto, frontal auf ein Auto, man sieht das Auto von vorne, die Motorhaube ist aufgeklappt, also man guckt eigentlich frontal nur auf eine Motorhaube, und daneben steht eine Frau, leicht nach vorne gebeugt, und guckt an der Motorhaube vorbei in die Kamera. Ja, man, normalerweise würde man, genau wie du das jetzt gerade beschrieben hast, sagen, also das muss ein Schnappschuss sein, weil so hätte man das niemals fotografiert. In diesem Bild wird eigentlich nichts erzählt, außer dass da eine Frau steht und in die Kamera guckt, und daneben steht ein Auto mit offensichtlich geöffneter Motorhaube. Jetzt würde ich aber mal vorsichtig einwerfen, ich weiß, dass das gewagt ist. Was wäre denn, wenn der Fotograf so schlau war, dass er sagte, wir lassen das mal aussehen wie echt? Dass er einfach sagt, nee, das darf nicht aussehen wie inszeniert, wir lassen das mal wie ein Schnappschuss aussehen, ist heutzutage ja eine gängige Methode. Vielleicht war da einer seiner Zeit voraus.
Ja, also 7 Vermutungen hintereinander. Also nein, also ich würde diesen Bereich oder in diesem Segment der Fotografie Amateur, 50er Jahre ist das, glaube ich, oder 30er Jahre ist das Foto, weiß ich jetzt nicht mehr.
Ist, glaube ich, auch ein Käfer, oder?
Vielleicht ist es ein Käfer. Nee,
Käfer kann es nicht sein.
Na, der ist ja hinten.
Das wäre
hinten. Genau, da war ja vorne der Motor weg. Ja, genau.
Wenn es ein Käfer ist, dann brauchen wir nicht mehr lange weiterreden, weil dann hat sie einfach nur einen Koffer vorne rausgeholt.
Ja, also nein, ich gehe eher davon aus, dass das eine klassische Szene ist, wo, sagen wir mal, so viel Ruhe eingekehrt ist, dass der Fotografierende einen Fotoapparat herausgekramt hat und ein Foto gemacht hat. Und also, ne, man muss das ja auch in dem Zusammenhang sehen, also etwas, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Ein Foto ist gemacht worden, dann hat man den Film in der Kamera. Dann hat man eine Woche gewartet, bis man die letzten 3 Aufnahmen dieses Films zu Ende belichtet hat. Dann hat man 3 Tage später den Film zu seinem Fotohändler getragen. Der hat wiederum 10 Tage dafür gebraucht, den Film zu entwickeln. Dann hat man sich die Negative beim Fotohändler angeguckt und gesagt, so, der hatte dann auch so einen Leuchttisch da, und dann hat man drauf geguckt und hat gesagt, hier empfehle ich den Ausschnitt links und da empfehle ich die ganze Aufnahme, und ach so, Sie wollen 9x13, ach, da könnte man vielleicht noch ein 13x18 machen. So, dann hat er diese Bilder vergrößert, das hat wieder 5-6 Tage gedauert. Das heißt, man hatte, ich will jetzt nicht sagen einen Monat später, aber doch eine große zeitliche Distanz zwischen dem Aufnahmetermin und dem Termin, wo man das Bild vor sich hatte und in ein Album geklebt hat. Und das wusste der Fotograf natürlich auch. Deswegen hat er sich schon auch überlegt, was mache ich mit dem Bild oder warum mache ich jetzt dieses Bild? Das will ich irgendwann mal dem und dem zeigen, oder das hat für mich den und den Grund, dass ich das jetzt fotografiere. Und ob da, natürlich ist es irgendwo eine Inszenierung, sonst hätte, vielleicht war ja auch die Dame auf dem Bild drauf und hat gesagt, nee, ich will nicht fotografiert werden. Dann hat sie gesagt, doch, stell dich da hin oder so. Ja,
genau,
kann alles sein. Das ist ja immer noch, bitte, das ist ja heute genauso.
Ja, ich überlege gerade, wie gut mein Bildgedächtnis ist, weil das ist jetzt ja nicht lange her, dass wir die Bilder gesehen haben. In meiner Erinnerung steht das Auto von einer Wand oder von einem Busch oder so, also wie geparkt. Jetzt würde ich ja sagen, als Fotoforensiker, wenn die eine Panne gehabt hätten, hätten die das Auto nicht einfach irgendwo geparkt, sondern würden sie irgendwo am Straßenrand stehen.
Aber vielleicht.
Ja.
Los. Ich glaube, es steht nicht vor einer Wand. Siehst du, da können wir gleich gucken, wie schnell wir vergessen.
Ja, wie schnell man ein Bild vergessen hat. Ja. Also es könnte natürlich auch sein, dass derjenige, der das Auto gefahren hat, ein Halodri war und die Frau die Seriöse und gesagt hat, bevor wir jetzt die Tour in das Sauerland machen, schauen wir nochmal, ob genug Öl im Motor ist, was man damals dauernd tun musste. Heute muss man ja nichts mehr an einem Auto machen. Und also bitte, wir fantasieren hier in die falsche Richtung.
Aber ist doch großartig. Großartig, weil das ein super Beweis dafür ist, wie ein simples Bild dazu anregen kann, überhaupt mal zu überlegen, wie es denn dazu gekommen ist. Also das ist eins der wenigen Bilder. Es gibt noch eins, was ich interessant finde, aber nur aufgrund des Kontextes der Sammlung. Und zwar ist das Bild, ich glaube, das ist auch nur in einem Buch zu sehen, mit dem jungen Mädchen davor. Da ist ein kleines Mädchen, das Auto ist nur im Hintergrund. Das war einer der wenigen Momente, wo ich dachte, da würde ich gerne wissen, warum ist dieses Bild denn überhaupt mit in diese Sammlung gerutscht, weil es keinen offensichtlichen Zusammenhang zu den anderen Bildern gibt, weil das sieht eher aus, als wenn das Auto so zufällig, das stand da halt, aber es ist ein Foto von einem Mädchen. Das Auto ist nur irgendwie Beiwerk im Hintergrund. Ist ja ein schönes Foto, muss man dazu auch sagen, aber.
Ich weiß nicht, warum der Bernd das gesammelt hat. Wir haben es dazu genommen, weil wir auch irgendwie, sagen wir mal, so eine zeitliche, also eine Altersreihenfolge auch in dem Buch haben. Der Personen, ja. die wir dort präsentieren. Vielleicht war das passend und auch eben mal ein ganz anderes Sujet als das, was wir dann später bei anderen Motiven haben. Also es ist es ist sicher immer so, dass die Qualität der Bilder uns auch angesprochen hat, also die visuelle Qualität der Bilder und dass das eben nicht nur das, was drauf war, sondern eben auch Technik, Schärfe, Gesamteindruck und so weiter. Das hat uns natürlich auch nochmal interessiert und vielleicht war das ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das auch eins von den Motiven, wo wir gesagt haben, ja, das ist, das berührt uns. Ja,
ja, ja. Es sind einige auch in dem Buch. Das eine Buch heißt Blow Up.
Ja.
Und da ist auch ein Bild drin, ein ganzseitiges Bild. Ich habe das aufgeschlagen und dachte direkt, das ist insgesamt, da ist eine komplette Unschärfe drüber, als wenn das nicht richtig abgezogen wäre. Also das ist keine, es wirkt auf mich nicht wie eine technische, also kameraseitig erstellte Unschärfe, sondern eher wie so eine Abzugsunschärfe. Aber das Bild hat, da steht eine Frau, die Tonwerte sind, also das ist, wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie Bilder später online irgendwo zeigen können, damit man auch mal versteht, worüber wir hier reden. Oder ihr müsst alle dieses Buch kaufen oder diese Bücher. Weil das ist tatsächlich, das ist ästhetisch, also das hat für mich schon einen sehr dekorativen Aspekt als Bild. Das würde ich mir zum Beispiel auch einfach an die Wand hängen, weil ich das als Bild total interessant fand. Weißt du, welches Bild ich meine? Nee, okay. Es ist nur ein Auto zu sehen und eine Frau davor, eine Frau, ich würde sagen, mittleren Alters, dicker Wollmantel, das Bildgedächtnis, ne? Ob das jetzt alles stimmt, was ich hier behaupte. Und sie steht da und ihr habt es in dem Buch vollformatig. Und ich glaube sogar noch ein Stück gezoomt. Vielleicht ist die Unschärfe auch, weil ihr sehr nah rangegangen seid. Das kann auch sein.
Ja, also man muss natürlich gucken. Es gibt Motive. Also die Motive sind ja alle in der Größenordnung zwischen 5x5 bis 9x13 Zentimeter. So, also unter Postkarte groß. Und das kann bei der einen Fotografie kann das quasi wie ein Kontakt sein, ja, weil das Negativ auch 6x6 oder 6x9, selten 6x9 Zentimeter Negativgröße hatte. Und bei anderen ist es dann eben eine große Vergrößerung aus einem Kleinbild Negativ oder vielleicht sogar noch kleiner. Ja, also da verliert es dann natürlich auch an Qualität. Und so, und dann, wenn wir es dann auch nochmal aufgeblasen haben, dann ist es natürlich vielleicht auch nochmal besonders eine gewisse Unschärfe da. Aber sagen wir mal, es ist nicht so unscharf, dass es für das Foto negativ ist, sondern es ist eigentlich eher, naja, man spürt es einfach, man spürt, wie nah man da reingerutscht ist, ja.
Ja, jetzt wurde es, du hattest es ja angesprochen mit den Formaten und sind auf die Bildgröße eingegangen. Da fiel mir jetzt gerade ein, das ist irgendwie das Format der privaten Erinnerung. Eigentlich ist es alles sehr klein und man muss nah rangehen oder man muss sich irgendwie dem ganz nahe stellen, damit man die Details sehen kann. Es ist handlich. Und auf der anderen Seite, du hattest es eingangs, und da bin ich gleich hellhörig geworden, ja gesagt, als Privatfotografie ist es ein Einzelbild. Es gibt keine Vervielfältigung davon an sich. Und jetzt sitzen wir in einem Auktionshaus, in einem Kunstraum. Ist es so, dass du sagen würdest, auch jetzt, wo du die Geschichte ja auch der Sammlung und selber Sammler bist, miterlebt hast, dass die private Fotografie eigentlich auch ein attraktives oder attraktiver werdendes Feld dann ist für das Kunstsammeln? Also würdest du das so bezeichnen?
Ja, das ist eine schwere Frage. Müsste ich mal also ich sag mal so, ich beobachte natürlich irgendwo schon auch den Kunstmarkt oder den Fotokunstmarkt und stelle natürlich fest, dass wenn da hinten Düsseldorf draufsteht, dann werden andere Preise aufgerufen, als wenn Köln hinten draufsteht, ja. So im Profibereich, ja, oder außer es wäre Sander, ja. So, und der Amateurbereich ist natürlich so, es gibt auch Sammler, die, sagen wir mal, skurrile Amateuraufnahmen gesammelt haben, gibt's auch Bücher drüber, wo dann eben, was weiß ich, einer einen Handstand gemacht hat und trägt dabei einen Zylinder auf dem Kopf und oben ist noch was und das hat dann irgendein Amateurfotograf am Strand von irgendwo gemacht und das ist natürlich ein großartiges Bild, ja, das kann man nicht inszenieren, das ist wahrscheinlich irgendwie schnell passiert. Ich glaube aber, dass es da weniger, dass da, sagen wir mal, ein Einzelbild einen hohen Preis erzielt oder so, sondern es ist, und das ist eben etwas, was bei dem Bernd Dicke auch eine wichtige Rolle spielt. Beim Sammeln ist sowieso das persönliche Engagement daran wichtig. Wenn einen mich, weiß ich nicht, wenn einen Geldwerte interessieren, dann muss er was anderes sammeln. Dann muss er irgendwie auf den Markt achten, was da eventuell noch teurer werden könnte. Was weiß ich, Gerhard Richter sammeln oder sowas. Aber das interessiert mich nicht. Ich finde, und das ist vielleicht, das sagen alle Sammler und das ist auch so, das, was dich interessiert, was dich berührt, wo du Spaß dran hast, wo du was rausfinden willst, das musst du sammeln. So, ob das nun sich beantwortet über Amateurfotos oder Fotos von August Sander oder über Fotos von Kindern im Kindergartenalter, das ist wurscht. Ja, wenn die Sammlung hinterher groß und schlüssig und interessant ist, dann ist, sagen wir mal, das ganze Konvolut ein sammelwürdiges Objekt. Ja, nicht das einzelne Bild, aber dann das ganze Werk. Aber insgesamt muss man schon sagen, also es muss einen persönlich angehen, sonst hat's keinen Sinn.
Nun sitzen wir, wie Miriam gerade sagte, hier in einem Auktionshaus von Jens Scholz. Und das Ganze wird, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn die Podcast-Folge veröffentlicht ist, wurde gezeigt während der Fotoszene. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass diese Ausstellung jetzt hier während der Fotoszene gezeigt wird oder dass diese Arbeiten hier während der Fotoszene gezeigt werden?
Die bei der ersten Vorstellung dieser beiden Bücher, beziehungsweise der Editionsblechkiste, ja, Blechauto, Blechkiste, war auch Jens Scholz eingeladen und er hat gesagt, das ist ein Hammer, das will ich zeigen. So, und dann haben wir überlegt, dass ein guter Zeitpunkt könnte die Fotoszene sein, weil dann, sagen wir mal, in der Stadt die Aufmerksamkeit während der Fotokina, das war jedenfalls die Idee, während der Fotokina sind dann auch andere Menschen in der Stadt und die interessieren sich vielleicht für Fotografie und vielleicht interessieren sich auch für diese Amateur-Fotoausstellung hier in dem kleinen, aber schönen Auktionshaus. Und dann kam aber Corona und deswegen ist das jetzt verschoben worden. Die Fotokina gibt's auch nicht mehr. Da kam Corona und dann gab's die Fotokina nicht mehr. Und und deswegen haben wir das ein Jahr lang hinausgezögert und es jetzt dieses Jahr gezeigt. Das Auktionshaus hier hat auch oft Fotografie im Programm, viele andere Sachen auch, aber auch oft Fotografie und deswegen war eben das grundsätzliche Interesse an fotografischen Arbeiten und speziell eben auch zu diesem, ich möchte es mal nennen, eigenwilligen, skurril würde ich es nicht nennen, aber eigenwilligen Sammlungsbestand passend für den Auktionator oder für den Galeristen in diesem Fall und für die Sammlung. Also weil er eben auch diese Nische gesehen hat und diese Nische zeigen wollte.
Okay, hast du eine Idee davon, wie gut das jetzt hier in diese Fotoszene selber reinpasst? Gibt es hier noch andere Ausstellungen, die sich eventuell der Amateurfotografie oder einer bestimmten Sammlung?
Naja, die Fotoszene bemüht sich ja seit 2 Jahren den Aspekt des Archivs näher zu bearbeiten. Es wurden Fotografen, Künstler, Künstlerinnen eingeladen, in den Archiven der Stadt zu wühlen und daraus eigene Konzepte, eigene Ausstellungen zu machen. Und in diesem Fall passt es ja, es ist ja ein Archiv, es ist ja eine Archivarbeit, es ist ja eine Durchforstung eines kleinen Archivs und eine Präsentation dieser Arbeit. Also insofern ist das, sagen wir mal, auf der einen Seite eine künstlerische Arbeit, hier in der Stadt von verschiedenen anderen Fotografinnen und Fotografen, und dann aber auch eben diese Sammlungsbestand, der ja auch ein Archivdarstellung ist. Und ich finde, also fotografieren ist ja immer sammeln. Also fotografieren ist ja nicht ein Einzelbild machen, sondern alle Fotografen sammeln, ja, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn es nur Bilder sind, also in ihre eigenen Bilder sind, aber da gehört was dazu. Und auch jeder Fotograf hat ein Archiv. Also insofern Archivarbeit und Fotografie, das passt schon irgendwie alles immer ganz gut zusammen. Und ich finde es auch sehr wichtig, weil man, nur weil das Bild jetzt 10 Jahre oder 20 oder 100 Jahre alt ist, wäre es nicht mehr interessant, sondern in einem richtigen Zusammenhang und einem passenden Zusammenhang, in einem neuen Zusammenhang ist das wieder, kann man das auch wieder darstellen, ja, und kann man das auch wieder hervorholen. Und diese Archivleistung, ja, das ist das Thema jetzt gerade während dieser Fotoszene hier in Köln. Mhm.
Um jetzt mal auch langsam zum Ende zu kommen, das Ganze wird ja hier in einem Auktionshaus gezeigt. Sind die Sachen auch zum Verkauf? Also werden Einzelbilder auch verkauft hier?
Also die Edition, die wir hier anbieten, ist eben eine ist diese Blechdose, in der oder Metalldose, in der sich die beiden Kataloge befinden, und zusätzlich ein Original, was in diesen beiden Katalogen auch präsentiert worden ist, mitgedruckt worden ist. Und das ist, steht zum Verkauf. Die Einzelbilder, die hier an der Wand hängen, das müsste man mal diskutieren, wenn einer ganz besonders scharf auf den VW-Bus von 1950 ist, wo vorne drei junge Damen herausschauen, dann kann man auch darüber nachdenken, ob man dieses Bild noch verkauft. Also
ich frag für einen Freund, der eventuell an einem Motorhaube auf, Frau dran, weiß ich nicht.
Ja, also nein, das ist sicher noch eine Möglichkeit. Also es geht natürlich auch darum, also es geht um die Präsentation hier, es geht um die Vorstellung des Gedankens, des Konvolutes, aber natürlich kann man das auch kaufen. Vielleicht müssen wir mal gucken. Ja. Mm, also okay. Im Grunde ist das auch eine Verkaufsausstellung, selbstverständlich.
Ja, okay. Das heißt, für diejenigen, die das jetzt hören, die Kataloge kann man wo kaufen?
Ja, bei den Katalogen ist es ein bisschen schwierig. Die sind ausverkauft.
Oh, schön.
Also das war eine nicht so große Auflage, aber sie sind fast alle ausverkauft. Und deswegen gibt es eigentlich nur noch die Edition zu kaufen. Das ist jetzt so, sagen wir mal, der Höhepunkt, aber auch der Rest.
Ja, ja, okay, so. Alles klar.
Und die anderen Kataloge haben sich schon ganz gut verteilt. Also das hat der Bernd Dicke auch noch mitgekriegt, dass das erfolgreich war, dass das angenommen wurde, dass das diskutiert wurde, dass das gerne gesammelt wurde. Ja. Und insofern ist das auch quasi jetzt ein nochmal zusätzliche, nachträgliche, aber richtige Präsentation.
Okay, das heißt, wenn irgendwer irgendwas kaufen möchte,
bitte hier melden.
Bei entweder bei Wolfgang Vollmer oder beim Auktionshaus Jens Scholz melden, das wird schon irgendwo ankommen.
So ist es.
Falls du nichts mehr hast, Miriam.
Sind wir schon bei den Preisen angelangt?
Ach so. Ja, genau. Dann würde ich mich hier herzlich bei dir, Wolfgang, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, und einen herzlichen Dank an Miriam.
Dankeschön für die Einladung und das das schöne Vor-Ort-Wiedersehen. Jetzt haben wir es wieder eingeleitet.
Stimmt, ja.
Ja, und ich sag mal vielen Dank fürs Interesse. Das ist ja nicht. Es ist gut, dass sich jemand so intensiv für Fotografie interessiert. Das freut mich.
Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige auf dem Planeten. Das wäre schon schräg. So, ja, vielen Dank, Vollmer.
Danke.
Vielen Dank, Vollmer. Vielen Dank, Wolfgang.
Ja, bitte, danke, gerne.